über ein anderes Thema reden. In der Einleitung. Ihr spritzt, ich sag jetzt mal Fanta, weil
irgendwas.
Das
bei
irgendwas.
Sagen wir Fanta.
Diese 3-Anästhesie-Medikamente, die ihr immer gebt.
Was? Alle spritzen mehr.
Was passiert?
Ja, was häufig. Haben wir denn jetzt gespritzt? Entschuldigung, ich hab's nicht mitgekriegt.
Fanta.
Ach so. Kommt auf die Dosis an.
Ja, natürlich, hast du recht, ja. Also was sieht man regelmäßig, wenn man einen Bolus-Fanta gibt?
Husten.
Richtig, sehr gut. Und das gleich auf Anhieb. Bei der Einleitung, bei Analgesie mit starken
Wenn die
Opiaten,
bei mir nie
also,
husten, gebe ich dann zu wenig?
Auf jeden Fall.
Genug. Und langsam genug.
Genau, genau darauf will ich hinaus, was kann man machen, warum kommt es überhaupt zu Husten? Dieser Husten ist generell benigne, das wissen wir alle. Es gibt so ein paar negative Effekte, die man nennen kann. Wir haben durch das Husten erhöhten intraabdominellen Druck, erhöhten intraokulären Druck und potenziell auch einen erhöhten interkraniellen Druck. Warum beschäftigt man sich damit? Also warum beschäftige ich mich damit? Habe ich mich auch gefragt. Zwei ganz einfache Gründe. Zum einen gibt es Situationen, in denen man intrakraniellen, intraokulären und auch intraabdominellen Druck vielleicht nicht erhöhen möchte. Ich denke da an nicht nüchterne, schwangere Ilius-Patienten, abdominelles Compartment oder aber auch penetrierende Augenverletzungen oder intrakranielle Blutungen, Hirnödem und so weiter. Der zweite, viel wichtigere Grund ist, wenn man im Saal steht und da ein PJler, eine PJlerin mit einem steht und sagt, warum husten die eigentlich von dem Opiat? Eigentlich wirkt Codein doch antitussiv. Und man selbst da steht und denkt, ich habe keine Ahnung.
Mist. Hast du dir was Tolles einfallen lassen oder hast du dir jetzt ein Referat für morgen aufgeschrieben? Ja, genau.
Heute Maskenbeatmung ist wichtig jetzt.
Konzentrier dich auf die wesentliche Sache. Ja, genau. Ich habe mich einfach in dem Moment kurz dumm gefühlt und dachte, das musst du nachlesen. Wieso ist das eigentlich so? Es gibt erstaunlich viele Untersuchungen zu diesem Thema. Das liegt daran, dass dieser Effekt einfach schon seit den 70ern bekannt ist und seit den 70ern immer mal wieder Studien dazu gemacht wurden, wahrscheinlich, weil sich irgendwelche Leute habilitieren wollen.
Wirklich.
Allerdings muss man sagen, dass je nach Art der Gabe dieser Husten in bis zu 65% der Fälle beschrieben wird, also der Gaben. Leider wie so oft in der Medizin, man fängt sich mit so einem Thema an zu beschäftigen und stellt fest, so genau weiß man das alles gar nicht, warum das so ist. Es gibt dazu mehrere Theorien. Ich möchte die zumindest kurz vorstellen, weil wir ein Nerd-Podcast sind. Es gibt die Rezeptorhypothese. Fentanyl und seine Derivate aktivieren Mu-Rezeptoren, das wissen wir alle. Übrigens Mo-Rezeptoren nach der neuen Nomenklatur, also M-Opioid-Rezeptoren.
Ja.
Das löst Afferenzen im Hirnstamm aus und führt über C-Faser-Rezeptoren über den Vagus dann zu einer Bronchokonstriktion. Diese Bronchokonstriktion soll zu dem Hustenreiz führen. Genau. Was für diese Theorie spricht, ist, dass sich das Ganze tatsächlich durch Salbutamol antagonisieren lässt. Also dass die Bronchokonstriktion, die über Mu-Rezeptoren ausgelöst wird, tatsächlich zu dem Husten führt, wird dadurch gestützt, dass eine Bronchokonstriktion das scheinbar abmildert. Dann gibt es noch die vagale Aktivierungshypothese, also Fentanyl und seine Derivate inhibieren Sympathikus und aktivieren den Parasympathikus. Dies führt ebenfalls zu einer Bronchokonstriktion und damit genauso zum Husten. Diese Theorie ist deswegen umstritten, weil Atropin den Effekt nicht antagonisieren kann und dadurch keine verminderte Inzidenz des Hustenauftritts. Also nur die Vagusaktivierung scheint es nicht zu sein. Es wird noch abgefahrener, es gibt auch noch die Beta-Arrestin-Signal-Pathway-Hypothese. Opioid-Rezeptoren sind G-Protein-Rezeptoren. Das sollte man vielleicht zumindest so zum Facharzt mal irgendwann gehört haben. Und über die G-Proteine kommt es zu vielen Signalkaskaden und unter anderem zu der Aktivierung von Pertussin. Und dieses Pertussin wiederum führt über Beta-Arrestin dann ebenfalls zur Bronchokonstriktion und damit zum Husten.
Ich möchte eine Sache relativieren. Ja. Also wenn man das in der Facharztprüfung gefragt wird, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen.
Ich finde es richtig geil. Ich feiere es mega.
Aber
oder hast du mega geärgert irgendwie?
Das kommt sowas auch. Ja, gut, okay. Wie auch immer. Noch eine andere Hypothese, die mich auch kurz beschäftigt hat, ist die Citrat-Theorie. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, dass Fentanyl und alle Derivate, also auch Sufenta, in Citrat, also Citrat enthalten. Steht auch auf den Ampullen drauf. Musste ich auch erstmal nachlesen. Fentanyl-Citrat, Sufentanyl-Citrat. Citrat an sich, also die Beimengung, kann zu Husten führen. Also es könnte einfach an der Präparation liegen, die wir haben.
Mega abgefahren.
Ja, also und dann
alle,
noch.
Alle irgendwie in Citrat, ja?
Ja. Also ich habe jetzt nur für Sufenta und Fenta nachgeguckt. Für Remi habe ich es ehrlicherweise nicht nachgeguckt.
Aber Torben, wie führt denn das Citrat zum Husten? Sorry.
Ich bin irgendwann nicht mehr tiefer eingestiegen. Also ich kann dir dieses Rabbit Hole zeigen, Paula, wenn du möchtest.
Ich fühle das sehr. Ich kann das ja auch sehr gut.
Genau.
Ich wäre schon beim einleitenden Kapitel auch, hatte ich schon aufgehört.
Wahrscheinlich. Weitere Theorien, Histaminfreisetzung, das kennen wir hauptsächlich vom Morphin, aber auch alle anderen starken Opiate können zu einer Histaminfreisetzung führen. Das kann ebenfalls wieder zu einer Bronchokonstriktion führen und über diese Bronchokonstriktion halt zu diesem Husten. Hier spielt auch noch das nette Wort Chromoglyzinsäure eine Rolle. Nein, Chromoglyzinsäure ist ein Mastzellstabilisator und das spricht für diese Histamintheorie, weil durch Chromoglyzinsäure kann dieser opiat-induzierte Husten vermindert werden. Und damit spricht es dafür, dass es Histamin assoziiert ist. Dann Muskelrigidität, Thoraxrigidität, das hat jeder schon mal gehört, gerade im Zusammenhang mit Remifentanil. Das könnte ebenfalls zu dem Husten führen, quasi als Reaktion auf eine geringe Muskelrigidität. Die Vorinjektion von Low-Dose-Vicoronium reduziert diesen Husten. Das könnte dafür sprechen. Kommen wir so ein bisschen praxisnäher. Jetzt haben wir so ein paar abgefahrene Theorien, die ich einfach präsentieren musste, durchgesprochen. Gibt es patientenspezifische Einflussfaktoren, wer diesen Husten kriegt? Und die gibt es. Jüngere Patientinnen haben deutlich erhöhtes Risiko für den opiat-induzierten Husten. Asiaten haben ebenfalls ein deutlich erhöhtes Risiko. Also wir sind mit unseren Kaukasiern, Europäern noch gut beraten. Bei uns ist die Inzidenz so bei irgendwo zwischen 3-6%. Bei Asiaten bis zu 28%, also deutlich höher. Rauchen wird ebenfalls kontrovers diskutiert, während es zwischen Nichtrauchern und starken Rauchern wahrscheinlich keinen Unterschied gibt, könnten die Light Smoker, die so 10 Zigaretten am Tag rauchen, einen protektiven Effekt haben. Dies wird durch eine Inhibition des Nikotins auf den C-Fasern erklärt. Da sind wir wieder zurück bei den Theorien, die sich kein Mensch merken kann. Aber Light Smoker könnten einen Vorteil haben. Also wenn ihr so, Johannes ist glaube ich, oder war lange ein Light Smoker, ich weiß gar nicht, ob er gerade raucht.
Tut er nicht.
Er schüttelt den Kopf, gerade nicht. Es gibt medikamentöse Unterschiede. Fenta, ist, also Fenta und seine Derivate, also Sufentanil, Remifentanil. Remifentanil führt mit 54% zu der höchsten Inzidenz anhusten, gerade als Bolusgabe. Zwischen Sufenta und Fenta gibt es fast keinen Unterschied mit 30,5 und 33%. Also 30,5 für Sufenta, 33 für Fentanyl ist kein signifikanter Unterschied. Wobei die Stärke des Hustens beim Fenta deutlich höher ist. Also beide führen gleich häufig zu Husten, aber Sufenta macht weniger starken Husten. Außerdem ist der Husten dosisabhängig. Die Inzidenz stieg von 6,6% bei 2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht auf 61% bei 4 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht Fenta. Also eine Verdopplung der Dosis führt zu einer Verzehnfachung der Inzidenz, was das angeht. Also eine hohe Dosis. Eine hohe Injektionsgeschwindigkeit, das wurde vorhin ja auch schon von Jan und Johannes gesagt, also oder wenn die Injektionsgeschwindigkeit bei unter 2 Sekunden lag, ging die Inzidenz auch durch die Decke, also langsam spritzen. Eine stärkere Verdünnung führt zu einem Rückgang bei gleicher Bolusgröße und Bolusgeschwindigkeit, das heißt, wir könnten uns unser Fenta auch noch weiter runter dosieren. Es scheint also so ein bisschen mit der Anflutgeschwindigkeit gekoppelt zu sein. Genau. Die meisten Studien legen auch nahe, dass eine Reduktion der Infusionsgeschwindigkeit zu einer Reduktion des Hustens führt, wobei in der einen Studie die langsame Injektionsgeschwindigkeit keine signifikante Reduktion führte und langsam hieß über 30 Sekunden. 30 Sekunden ist schon echt lang. Also wenn man so einen Bolus über 30 Sekunden, ich befürchte, das würde meine Geduld übersteigen, wenn ich ehrlich bin.
Also, 30 Sekunden gehen noch.
Ja.
Kommt drauf an, ob der Unfallchirurg im Saal steht oder nicht.
Dann natürlich bitte schneller.
Fassen wir also die Einflussfaktoren nochmal kurz zusammen, um es kürzer zu machen. Ethnie, Asiaten, deutlich häufiger. Alter, wenn sie jünger sind, häufiger. Rauchen ist protektiv, wenn sie Light Smoker sind. Remi ist doof. Das spricht auch so ein bisschen für diese Muskelrigidität-Theorie, finde ich. Also, weil das bei Remi ja auch am meisten ausgeprägt ist. Fenta und Sufenta sind gleich, wobei bei Fenta ist der Husten stärker als bei Sufenta. Die Dosis, eine hohe Dosis macht mehr Husten. Der Applikationsweg, da bin ich vorhin so ein bisschen drüber weggegangen. ZVK spricht auch für die Anfluggeschwindigkeit. ZVK macht mehr Husten als peripher gegeben. Ja. Und die Applikationsgeschwindigkeit, schnell ist schlimmer als langsam. Damit kommen wir auch direkt zur Prävention. Also wenn wir das Ganze langsam, peripher und adäquat verdünnt geben, haben wir schon viel getan, um diesen Husten zu vermeiden. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass vor Abgaben von kleinen Dosen Fentanyl, wir reden hier von 0,025 bis 0,05 Mikrogramm, zu einer deutlichen Reduktion des Hustens führen. Also eine Abnahme von 31 auf 4,8%. Das heißt, wenn man 2 Minuten vorher einfach eine kleine Dosis Fenta gibt, kann man diesen Husten reduzieren. Das finde ich, habe ich empfunden als sehr praxisnahen Ansatz, weil man es eh aufgezogen hat und eh geben wird.
Naja, und vielleicht auch zum Umlagern in der Schleuse oder so, wenn die Patienten irgendwie schmerzgeplagt sind, weil sie irgendeine Fraktur haben, bietet sich das ja sowieso an.
Genau.
Bist du sicher mit 2 Minuten?
Die Studie war mit 2 Minuten vorher. Genau. Beim Remi übrigens auch, wenn man eine kleine Dosis, ich habe mir jetzt hier, um Paula zu zitieren, nicht notiert, wie viel, aber doch 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm Remi, wenn man das vorweggegeben hat, hat das zu einer Reduktion des Hustenreizes geführt bei einem folgenden Bolus Remi. Also wenn man nicht einfach den Perfuso anlaufen lässt, sondern wenn man wirklich einen Bolus gibt. Genau, erstmal, das fand ich erstmal so den praxisnächsten Ansatz. Der zweite Ansatz zur Reduktion ist die Gabe von Alpha-2-Agonisten, wie zum Beispiel Clonidin oder Dextor oder Dexmedetomidin. Genutzt wurden hier 2 Mikrogramm pro Kilogramm Clonidin ebenfalls 2 Minuten, das scheint irgendwie so ein Standard vor der Einleitung zu sein, vor der Fentagabe. Der Wirkmechanismus ist komplett ungeklärt, warum das klappt. Aber es klappt, es führt zu einer signifikanten Reduktion des Hustens. Und das wurde sowohl für Fenta als auch für Remi untersucht. Ich habe, als ich das gelesen habe, so ein bisschen gedacht, auch wenn es jetzt kleine Dosen Clonidin sind, ein bradikardisierendes und hypotonisierendes Medikament vor einem großen Bolus Propofol ist jetzt nicht mein Traum. Also, aber
Tropin geben, so wie früher.
Genau.
Du kannst ihn auch einfach präkurarisieren.
Noch mehr denk Medikamente.
Gleich, denk gleich Neurolept-Anästhesie. So.
Beta-2-Sympathomimetika können ebenfalls genutzt werden, habe ich vorhin schon gesagt. Das spricht so ein bisschen für diese Bronchokonstriktionstherapie. Salbutamol inhalativ vor der Fentagabe führt auch zu einer Reduktion von 65% auf 21%. Ja. Und na, welches Medikament könnte noch nützlich sein? Denk mal an den Journal Club zurück.
Ketamin hilft immer.
Ketamin hilft immer.
Lidocain hilft aber auch.
Ja, Lidocain hilft auch, komme ich auch noch zu. Ketamin hilft auch, können wir uns aber auch ganz gut erklären. Auch über die NMDA-Rezeptoren. Wir benutzen Ketamin oder wir müssen zumindest an Ketamin denken beim Status Asthmaticus, bei der Narkoseeinleitung, beim intraoperativen Bronchokonstriktion. Das sind alles Sachen, wo man zumindest an Ketaminzugabe denken muss. Und auch hierbei kann es helfen, weil auch NMDA-Rezeptoren in der Trachea sind und die bronchodilatativ wirken. Die haben hier einen Bolus von 0,15 Milligramm pro Kilogramm klassisches Ketamin eine Minute vor der Fentanylgabe gemacht. Genau. Bevor ich auf Jans Lidocain komme, was auch absolut richtig ist, möchte ich noch über Propofol reden. Eine Vorabgabe von 10 bis 20 Milligramm Propofol vor der Fentadosis hat ebenfalls zu einer signifikanten Reduktion des Hustens geführt. Und jetzt als allerletztes, das Lidocain, 1 Milligramm pro Kilogramm, hat Jan vollkommen recht, ist tatsächlich, auch wenn die Medikamente, das sind alles unterschiedliche Studien, deswegen kann ich jetzt von Signifikanz reden, aber ist eins der Medikamente, was zu der stärksten Reduktion führte. Dem wird unter anderem untersagt, dass es auch mastzellstabilisierend wirken soll. Finde ich abgefahren. Habe ich noch nie gehört von Lidocain, was das nicht alles macht.
Kann man das vielleicht dann auch bei der Anaphylaxie geben, ne?
Das ist ja fast wie Adrenalin. Dann
aber nicht zu viel, nicht zu viel. Da brauchen wir Adrenalin hinterher und dann Fettinfusionen.
Gut. H1-Blocker können ebenfalls zu einer Reduktion führen. Inhalative Steroide auch. Dexa theoretisch auch, wobei die hier untersucht haben, fand ich irgendwie abgefahrene 10 Milligramm Dexa-Dosis vor Fentanyl. Bei einer wachen Patientin 10 Milligramm Dexa, schnell IV, macht auch Nebenwirkungen. Also
ist es eine reine Studie, um zu rauszufinden, ob derjenige hust oder rigide wird? Oder, hä?
Ja.
Also, oh.
Habilitation.
Genauso wie die Vorweggabe von Fentanyl zu einer Besserung führt, führt auch eine Gabe von anderen Opioid-Rezeptor-Agonisten und Antagonisten zu einer Reduktion. Das heißt, wir können auch noch fleißig mischen, zum Beispiel Naloxon vorweggeben. Auch das ist nicht mein Traum vor einer großen OP.
Du hast am Anfang gesagt, man könnte es auch einfach langsam spritzen.
Genau.
Oder Fenta vorne weggeben, das merken wir uns.
Genau, man kann das Ganze auch wegrelaxieren. Also vorweg Relaxanz
ja,
geben, wurde auch
untersucht. Ja, sag ich ja, präkurisieren. Da würde sich mein
und
alter
90er
Chef
wollen ihre Narkose zurückhaben. Ja.
Kommen wir vielleicht zu etwas praxisnäheren Tipps. Magnesium würde auch gehen. Wir könnten auch 30 bis 50 Milligramm Magnesium vorweggeben.
Haben die auch Medikamente rausgefunden, die nie funktionieren?
Also die Studien habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Also ihr seht, ich bin tief in das Thema gestiegen.
Ja, wie das letzte Mal mit dem Kopfschmerzen vom Eisessen irgendwie.
Vielen Dank, lieber Piotr.
Genau.
Ich finde es richtig
geil. Es gibt auch noch so ein paar nicht pharmakologische Ansatzpunkte. Man könnte Huffing and Puffing, also man könnte die Patienten noch einige Atemübungen machen lassen, Schnaufen und Schluckmanöver. Dies führt ebenfalls zu einer signifikanten Reduktion. Wahrscheinlich über eine Dehnung der Lunge vorher.
Das hilft dann auch beim Präoxygenieren, das ist doch voll gut.
Untersucht das, das kommt auf unsere Studienliste. Bitte benutzt die Wörter Huffing and Puffing. Also, fassen wir zusammen, der Husten ist da, er ist generell benigne, es gibt vielleicht wenige Situationen, wo er auch unerwünschte Nebeneffekte haben kann. Wenn wir ihn vermeiden wollen, sollten wir auf jeden Fall das Opiat langsam geben. Wir sollten es, wenn möglich, peripher geben. Wir sollten es in einer adäquaten Dosis geben. Und wenn wir es wirklich vermeiden wollen, vielleicht noch eine kleine, also von dem gleichen Opiat einen kleinen Vorabbolus geben. Ich glaube, das sind so die praxisnächsten Tipps, oder?
Wie leitet alles andere, das Schädelhirntrauma mit drohender Einklemmung ein?
Was?
Wie leiten wir denn jetzt das Schädelhirntrauma mit drohender Einklemmung ein?
Mit einer Vorabdosis von 0,025 Fenta, dann wartest du bitte 2 Minuten.
Das kann ich nicht. Der hat eine weite Pupille auf der einen Seite.
Der hat eine weite Pupille. Dann viel von allem. Schnell hintereinander weg.
Großzügige Hautanalgesie und Bohren. Das ist das pragmatische Vorgehen.
Gut, ich sehe, ihr habt keine Fragen, zumindest keine sachdienlichen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt, aber dann steht ihr vielleicht das nächste Mal nicht doof vorm PJler da, wenn die Frage kommt. Es gibt da verschiedene Theorien.
Ich finde es richtig.
Es geht um G-Proteine.
Das kannst du denn ja zu Hause nochmal nacharbeiten.
Genau.
Gegenfrage, wie wirkt das Opiat, was wir jetzt hier gerade spritzen?
Gegenfrage ist immer gut. Ja. Gute Frage, Gegenfrage. Ja.
Seid nett zu euren PJ-Lern.
Immer.
Immer.
Wirklich es sei immer. Denn, es kommt nichts zurück.
Obwohl die hat angefangen, ne? War ja gar nicht so.
Nee, der Patient genau. Hat immer angefangen.
Und das Passwort für den opiat-induzierten Husten ist, wer hätte es gedacht, Husten. Ja.
Sehr originell, Torben. Ist grandios. Boah,
Torben, ey. Husten? Ja. Etwa?
Richtig die Kreativmaschine angeschmissen.